Herrschaften, bevor es losgeht mit den Sofa-Quarterbacks, auf sportradio360.de ein Hinweis auf unseren neuen Sponsor Athletic Greens. Findet man unter, Achtung, die URL ist wichtig, athleticgreens.com/sportradio-nfl in einem durchgeschrieben. Und was findet ihr dort? Dort findet ihr AG1. Wofür brauche ich das? Neues Jahr, neue Routinen, hoffentlich bei euch auch. Mehr Sport, besser essen, ganz wichtig, und besserer Energiestoffwechsel. Und da hilft euch AG1. Was ist das? Naja, es ist ein Drink, ein Pulver, ein Messlöffel und 250 Milliliter Wasser einmal am Tag. Dauert weniger als eine Minute in der Zubereitung. Und ich nehme das halt eben in der Früh, da passt es ganz gut, weil ich bin ja ein Frühläufer. Frühlauf nüchtern, hat mir mein Triathlon-Coach vor gefühlt 48 Jahren gesagt. Das mache ich jetzt auch noch. Und danach gibt's AG1, weil da kriege ich all das zurück und mehr, was ich davor verbraucht habe. athleticgreens.com/sportradio-nfl. Was ist das Lässige bei AG1? Naja, ihr könnt es risikofrei und flexibel testen. Erstmals, die Jungs von Athletic Greens sind so überzeugt davon, dass das Ganze richtig rockt, dass ihr eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie habt. Komplett risikofrei 2 Monate lang testen. Ihr bekommt das Geld zurück. No questions asked, wenn ihr nicht zufrieden seid. Und wer ein Abo abschließt, ganz entspannt nach Hause geliefert, abbestellen oder pausieren, jederzeit möglich. So, und jetzt zu euch. Was gibt's für euch? Das Angebot für die Sportradio 360 Community auf athleticgreens.com/sportradio-nfl. Ein kostenloser Jahresvorrat Vitamin D2 und K2, wenn ihr eine monatliche Mitgliedschaft abschließt. Und AG1 im praktischen Reiseformat zu jeder Mitgliedschaft gibt's 5 AG1 Travel Packs gratis dazu. Also, athleticgreens.com/sportradio-nfl. Nochmal 90 Tage komplett risikofrei testen, Nährstoffversorgung unterstützt mit AG1 und so stark ins neue Jahr starten und gleichzeitig eine neue Routine beginnen.
Attention. Hey, it's a perfect night for football. Perfect night for football. Attention.
Das sind die Sofa Quarterbacks mit der Sportradio360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert 4 Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern.
Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable.
Und hier ist der Mann, der Tim Tebow persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin.
Let's go! We gotta go to work!
Sportradio 360, die Sofa Quarterbacks, College Football. Ja, es wurden Halbfinals gespielt, es sind Coaching-Entscheidungen gefallen. Es wurden nur Six Bowls gespielt. All das wollen wir versuchen zu besprechen. In der großen Runde zum einen Christian Schimmel von der Draft.de und der Sohn. Hallo Christian.
Ja, hallo. Ich hatte heute eigentlich schon im anderen Podcast fest zugesagt. Dann hat der Martin aber mit den Scheinen gewedelt und dann habe ich gedacht, komm, ich habe denen zwar fest zugesagt und ich habe doch eigentlich ein Commitment gehabt, aber Nicola wird das verstehen, wenn ich jetzt doch zu ihm dann heute komme.
Ja, die Wortspiele sind so gut wie die Treueschwüre von Bobby Petrino. Test. Trotzdem laden wir ihn ein. Jan Wegwerth von Triple Option. Hallo Jan.
Bei mir gibt es gar keine Wortspiele, sondern nur ein Moin. Moin.
Mhm. Und Sir Mieter von Sport Eagle TV ist auch dabei. Hallo Sir.
Servus, y'all. Welcome, guys. Wait, hold on a second. You have another podcast that you want to go? This is like a Bill Frieder, University of Michigan moment. Just drop him. Good riddance. Go to the other podcast, all right?
No, all right, we
win the championship without you.
We are the Jimbo Fishers of podcasting.
Yes, the Jimbo Fishers.
Okay.
The Texas A&M.
That means second class. Very good. Okay, gotcha.
I mean, the Texas A&M Aggies will have the most likable coaching staff in the history of college football. That's very easy to do.
Es ist das erste Mal, dass ich offen für Alabama sein werde. Also wirklich. Und hoffe, dass es dreistellig ausgeht. Und ja. Nun.
Ja.
Lass uns erstmal über die Halbfinale sprechen. Über den Clown können wir später immer noch reden. Weiter im Text. Wir schauen auf diese Halbfinale.
Welchen von denen? Was? Welchen von den Clowns?
Den, der erstmal woanders zugesagt hat und dann irgendwie, ja. Gut, aber egal. Wir haben zwei Halbfinale zu besprechen und ein Finale zu previewen. Wir hatten, ja, ein aufregendes Silvester, würde ich sagen, Jan. Vielleicht nicht unbedingt zu deinem Geschmack, weil ich weiß, Highscoring-Angelegenheiten sind vielleicht nicht unbedingt dein Ding. Allerdings vom Spielverlauf her und also gerade das erste Halbfinale kann man ja nur, was im dritten Quarter abging, als Vogelwild bezeichnen. Zumindest, also bestes Unterhaltungsprogramm, besser als jede Silvestershow im Öffentlich-Rechtlichen.
Kann man auch Froschwild sagen oder geht das nicht? Nein, es war Vogelwild, das ist richtig. Ja, ich beschwere mich ja gar nicht, weil wir haben endlich mal zwei spannende Halbfinals gehabt, dass sie jetzt nun beide in Shootouts gemündet sind und das erste sicherlich auch nicht immer die allerhöchste Qualität hatte, ist dann vielleicht auch nebensächlich, weil wir haben endlich mal ein bisschen Drama gehabt. Wo wollen wir da eigentlich anfangen, Nicola? Also ich meine, dieses Spiel können wir durchgehen, aber dann sitzen wir in einer Stunde noch hier. Das gibt ja so viel her.
Ja, keine Ahnung. Ich meine, TCU ist weggerannt mit dem Spiel und Michigan hat sich immer wieder rangekämpft, aber immer so ein bisschen wie die Möhre da rangehalten wurde an Michigan. So schnell hat sich TCU immer wieder weggezogen. Also als Michigan muss dieses Spiel so unheimlich frustrierend sein.
Ja, absolut. Vor allem, weil man ja im ersten Viertel das sozusagen, wenn man so will, ein bisschen eigenhändig hergeschenkt hat oder über diesen Rückstand überhaupt erst erlaubt hat. Erst kriegt man ja den langen Lauf von Edwards und dann steht man quasi an der Goal-Line und versucht im vierten Versuch halt das Michigan-Special, das halt grandios in die Hose geht. Bei solchen Trickspielzügen
ist es ja immer so.
Ja, ja, aber das Problem ist ja, es ist immer so. Wenn es klappt, dann jubeln alle. Wenn es nicht klappt, sagen alle, wie kann man nur. Das ist letztlich ist es ja nichts anderes gewesen, als das, was Philadelphia mit Nick Foles gemacht hat. Und da finden es alle geil und hier finden es alle scheiße. Das ist dasselbe. War halt Newton, der Cornerback, hat das halt gut gerochen und den Quarterback gleich in Coverage genommen und damit war das Play tot. Das ist bei solchen Plays halt so. Und
dann musst du halt aber den Ball wegschmeißen und dich nicht für 10 Yards Raum gewinnen, tackeln lassen.
Ja, das Problem ist,
du mitcoachen bei so einem Play.
Das Problem ist, dass ja Colts und Loveland, und das wird immer vergessen, im College geht das ja nicht. Ne? Also im College darf ja nur der Spieler, der den Ball annimmt, den Ball auch wegwerfen, ohne die Strafe zu kassieren. Also, wenn du eben ein Double Pass machst oder einen Reverse Pass, dann kannst du den Ball nicht mehr wegwerfen.
Du kannst ja trotzdem grob in die Richtung werfen und dann ist er halt. Ja, also, ne? Du kannst schon wegwerfen. Du darfst halt nicht offensichtlich wegwerfen. Aber du musst schon irgendwie vermitteln, dass es die schlechteste Option ist, sich dahin tackeln zu lassen.
Das ist wohl wahr. Man hätte ihn einfach McCarthy vor die Füße werfen müssen oder so. Aber das ist natürlich für einen Tight End. Es war ja kurz ein Loveland, der das gemacht hat, war es schwierig. Und dann geht es ja los damit, dass McCarthy diesen Pick 6 wirft. Und damit war ja im Grunde genommen so ein bisschen das, wie soll ich sagen, war das Spiel so ein bisschen vorbestimmt. Denn dann lief es immer so, dass 1-2-3 Scores war TCU vorne und Michigan kam dann immer wieder zurück. Aber jedes Mal, du hast ja gesagt, jedes Mal, wenn die Möhre rangehalten wurde, dann sind sie wieder weggezogen. Und das Spannende ist ja an diesem Spiel, also ich hätte mit vielem gerechnet, aber nicht damit, dass die Trenches für TCU ausgehen. Wir haben ja vorher drüber nachgedacht, Michigans O-Line, die beste O-Line des Landes, Joe Moore Award gewonnen, als Unit einfach unglaublich überragend mit Power gegen diese 3-3-5 Front, die ja eigentlich mehr für Passspiel ausgerichtet ist in der Big 12. Und dass dieses Duell für TCU ausgegangen ist, weil diese Front halt immer wieder, die sind geslantet in die Lücken rein, die haben immer wieder jemanden anderes gebracht. Ich habe mir das Ganze nochmal angeguckt. Es war einfach nicht klar für Michigans O-Line, die das ja auch nicht gewohnt war. Das muss man ja auch sagen. Die ist ja auch nicht gewohnt gewesen, gegen eine solche Defense zu spielen. Die kennt andere Defense-Alignments, aber nicht das von TCU. Die waren aber verwirrt. Das hat man richtig gemerkt. Die waren irgendwann verzweifelt, weil sie nicht wussten, wer kommt, wer nicht, wie kriegen wir das koordiniert. Und das hat TCU wirklich hervorragend ausgenutzt, hat ja auch mit viel Risiko gespielt und dadurch gab es ja hinten noch immer wieder, sagen wir mal, viel Platz. Ist ja nicht so, dass Michigan nicht Big Plays aufgelegt hat, da waren ja einige auch bei, aber sie haben es halt immer wieder geschafft, dann auch das ein oder andere Mal Michigan zu stoppen und dann eben, was ja letztlich dann wohl entscheidend war, zweimal eben den Pick 6 zu generieren. Und ja, man, wie gesagt, man kann über dieses Spiel und die ganzen Momente und Swings und Turns halt ewig reden. Das Spannendste fand ich letztlich, und da, glaube ich, hat Michigan das Spiel ein bisschen dann endgültig verloren. Sie liegen 34-16 zurück, liegen 41-22 zurück. Das war ja diese 8,5 Minuten Mitte drittes bis Anfang viertes Viertel, wo 8 Touchdowns halt gefallen sind. Kriegen den Pick 6, kommen wieder ran, da gibt es den nächsten langen Lauf, kommen wieder ran. Dann kommt der Fumble von TCU und sie sind dann plötzlich 41-38, nur noch 3 Punkte weg und das ist Anfang des vierten Viertels. Und da habe ich nicht verstanden, ich glaube, da war Michigan und die Coaches, weil sie so ein Spiel ja auch nicht erwartet haben, waren so sehr im Desperation-Mode, dass sie bei einem 3. und 7 tief in der Hälfte von TCU den Ball, diesen All-Out-Blitz callen, wo man denkt, ihr liegt 3 Punkte zurück. Ich habe nochmal geguckt, es ist ein 7-Mann-Pressure gewesen. Sie haben 4 zurückbehalten und 7 geschickt. Duggan wirft den Ball kurz auf Quentin Johnston, war ein super, super Spielzug, weil Quentin Johnston hinter der Line noch war. Dadurch konnten die auch, oder hätte man Downfield blocken können, war dann gar nicht nötig. Und er läuft das Ding halt rein. Und damit war so ein bisschen gefühlt die Luft raus. Also danach gab es zwar noch Chancen und wenn Michigan nicht am Ende irgendwie bei ihrem Drive da gefühlt 4 Minuten verschenkt hat, weil man irgendwie zwischen den Plays ewig gebraucht hat, dann hätte es vielleicht nochmal deutlich spannender werden können. Aber das war so ein bisschen der Knackpunkt. Da habe ich nicht verstanden, warum man so sehr in diesem Modus immer noch ist, anstatt zu gucken, hey, sind 3 Punkte. Was machen wir normalerweise?
Und es ist ein komplettes Quarter zu spielen.
Es ist ein komplettes Quarter zu spielen. Du musst nichts, dass du zwischendurch viel Risiko gehst, weil du den Ball wieder brauchst, wenn du 3 Scores zurückliegst. Das ist verständlich, da musst du irgendwas machen. Da kannst du jetzt nicht einfach normal spielen und denken, ja, irgendwann stoppen wir die und lassen die Uhr laufen. Aber in dem Moment hätte man irgendwie Jesse Minter sagen müssen, Digga, es sind 3 Punkte, es sind 14 Minuten. Stell dir einfach vor, es steht 13-10 oder 23-20 und nicht 41-38. Aber stell dir einfach vor, wir haben noch ganz viel Zeit. Wir müssen jetzt nichts riskieren, zumindest nicht so viel.
Ja. Am Ende 51-45 für TCU. Wie unterhaltsam war es für dich? Und dann gibt es ja natürlich auch die ein oder andere strittige Szene. Es gab diesen Nicht-Touchdown von Michigan, der erst als Touchdown gegeben wird, dann overturned. Danach fummeln sie den Ball an der 1 tatsächlich und es entstehen keine Punkte aus diesem Drive. Und am Ende dieses Targeting, das dann laut Replay keins war, ich meine, also wenn sich einer nicht über die Schiedsrichter beschweren darf, dann TCU.
Ja, yeah. Okay, yeah, first of all, Happy New Year, guys. And yeah, it was a wonderful evening. I think Roger Sherman said it best in his review, that some people are supposed to go to parties, but if you really wanted to have fun, you watch the games. And, you know, to my comment about the committee choosing correctly, I mean, hey, no Alabama, no Clemson, no problem. I mean, it was actually quite a awesome. I think the matchups were great. And obviously the games proved that you don't need to have what, you know, everyone all brand names. And I think this is why, even though the PTI guys talk about, oh, we want to ruin it, Wilbon said they want to ruin it by adding more teams. Why not have more teams? Because then there's going to be a little bit more equality in the talent, more equality on the product on the field. So I think that it definitely was it was good. So back to my comment from last week. So good job on that. The part when you said about the targeting, I don't want to talk specifically about that particular play because, you know, it's always up to definition. But what I remember there was that whole, was an NFL thing about heads up? Why are people still putting their head down? Don't understand that.
I don't know.
And who's teaching that? You know, and I mean, of course, if you want to put the head on the ball, but we see now people when they do the swiping action, the Lawrence Taylor, he trademarked that, you know, swipe it down. And we saw that multiple times. Why are they putting their helmet on the ball? There's no reason for people to do that. And yeah, if the guy is falling, and in that particular play, the guy is falling backwards, you see your teammate holding it. I mean, look, I haven't played football since seventh grade. And of course, I didn't play at the speed that these guys play at. But if you see the players are there, you know, why can't you just like grab him with your hand or something? I don't know. Why are you putting, and the fact that he's putting his head down shows he is gearing up to try to nail that guy. and release the body from the ball. So that play aside, I think that it was a well-competed game. It was back and forth. I think both of them, of course, but in this particular case, what's really interesting to me is that we all kind of, or at least I did, I don't know what the picks were last week, I kind of said, yeah, Michigan's going to win this game. Mainly because, maybe because I don't like TCU, I don't think they shouldn't win a national championship. But you see their resume and the way they played. They're basically like the Minnesota Vikings, you know, both purple, but also they won. I didn't realize how many games they won at the last minute. And, of course, you can see their resume and their scores at how much they had to fight to make sure or to get the win. And it caught up to them in the Big 12 championship game. And Michigan, we saw, holy shit, Michigan just rolled over Ohio State. They should easily win. But obviously they didn't. Yeah, they took them for granted. And they got punched in the mouth, and then they had to react, and it wasn't good for them. So, an exciting game. I'm glad. And they, listen, despite all that, Michigan still had a chance. They didn't. And kudos to TCU, Max Duggan, reason why he was a Heisman Trophy candidate, or finalist, excuse me. And yeah, and it goes to show also that the Big 12, it was a quality schedule. They played a tough schedule. They played a competitive schedule, and it doesn't matter. If you win the game in the third quarter, the fourth quarter, the key is that you win the game. They did it, the Big 12 championship game. They got in, and they showed that they belong. And I'm happy for that. And I don't know about Michigan. I don't know if we're going to talk about the future for Harbaugh. It's already, you know, around the rumor mill in Indianapolis or any of the NFL opening coaches openings. But Michigan has come a long way since we were had him on the hot seat every week. And but so Michigan should not hold their head down, other than the fact that they lost a chance to probably play for the national championship against a dynastic seeking team.
Es hätten wohl die wenigsten erwartet, dass das erste Team der Big 12, das ein Playoff-Spiel gewinnt, tatsächlich TCU ist. Da hatten wahrscheinlich einige andere mindestens zwei Namen davor, aber ja, TCU Oklahoma ist also das erste Spiel.
Was? Oklahoma und welchen noch?
Ach.
If you don't want me to sing, stop saying shit like that. Okay, but anyway, yeah.
Also, TCU, das erste Spiel, das es gewinnt, ja, Christian, wie gesagt, unterhaltsam, paar strittige Szenen, vielleicht die Schiedsrichterquote, das schwächste Team auf dem Platz, aber wie Jan schon sagte, endlich mal spannende Halbfinals und ja, das war schon, das hat schon Spaß gemacht. Auch wenn es wahrscheinlich, also TCU wird es freuen, nach der Niederlage im Big 12-Finale jetzt die Möglichkeit, doch auch noch einen Titel zu holen. Michigan wird sich ärgern, dass es jetzt im zweiten Jahr in Folge nicht gereicht hat, ne?
Das war eine knallharte Analyse, Nikola. Bei Michigan ist halt jetzt tatsächlich die Spannung, sorry, also es ist klar, dass das halt eine extrem bittere Niederlage war, zumal Michigan auch deutlich favorisiert war und Jan hat vollkommen recht. Dass das Duell in den Trenches für TCU ausgeht, hätten die wenigsten gedacht. Ich fand es geil, wie sich TCU am Anfang den Hintern abgeblitzt hat, weil sie dachten, okay, wir sind uns sicher, wenn wir Druck machen, dann wird der Quarterback ein Problem bekommen und er hat ein Problem bekommen. Ich möchte tatsächlich nochmal kurz, Nikola, wenn du es mir erlaubst, auf dieses nicht gecallte Targeting im allerletzten Spielzug draufhauen. Das ist wirklich ein Call. Ich will nach Hause. Lasst mich in Ruhe. Jetzt gib mir nicht im letzten Play noch einen Targeting-Call vom Schiedsrichter.
Vor allen Dingen der ESPN-Analyst, ja, kommt Leute, es sind 20 Sekunden, dann können wir die Leute nicht für Targeting vom Feld schmeißen. Also sorry, wenn natürlich. Es ein Targeting ist, ist es ein Targeting, dann schmeiß ich ihn vom Feld, ist mir scheißegal.
Erstens das, zweitens ist es eine 15-Yard-Strafe und du bist dann Richtung Midfield.
Und es ist ein First Down für Michigan eben.
So, also ich höre mich jetzt sehr deutsch an, finde ich, aber das ist eine klar, also ist für mich nicht mal, das ist nicht mehr diskutabel für mich. Also nicht im Ansatz diskutabel. Nun, ansonsten ein toller Sieg für TCU, ein toller Sieg für Bryles, der ja auch aus dieser Mike Leach-Schule kommt.
Bitte Dykes und nicht Bryles.
Habe ich Bryles gesagt?
Ja. Ja, das ist wahrscheinlich bei dir.
Dykes. So. Dykes, ich glaube, Entschuldigung.
Ein Freudscher, naja, aber das ist kein Freudscher.
Nee, die beiden möchte ich tatsächlich auch nicht miteinander verwechseln. Insofern danke für die Korrektur.
Ich mach's sonst nicht, aber bei Bryles, das geht nicht. Das
Ja.
Schüttelt alles.
Ein besonderer Sieg für TCU. Ein besonderer Abend für die Fans. Sie werden wieder als deutliche Außenseiter rangehen, aber es ist egal. Vielleicht noch ein Wort zu Michigan. Wir werden alle beobachten, wo Julius Welschow landet, der ja ins Transferportal gegangen ist. Mit seiner Athletik durchaus einige Teams finden sollte, die, wo er dann eine noch etwas größere Rolle spielen kann. Genau, Lorenz Metz von Cincinnati hat sich entschieden, in den Draft zu gehen. Also da bleibt die Spannung hoch. Nee, tolles Spiel, toller Abend für TCU. Für Michigan eine Enttäuschung, aber Jan hat schon völlig richtig gesagt, endlich mal spannende Halbfinals.
Jan Harbo in Michigan 2023, ja, nein.
Darf ich ganz kurz auf die zwei andere Sachen eingehen? Dann mache ich Harbo ganz kurz. Alles nur, ich hoffe, relativ kurz. Beim Targeting habt ihr völlig recht. Ich fand aber, dass das Spiel grundsätzlich schlecht gecallt wurde. Also wenn ich an diese, es in sehr große Anführungsstriche, das Roughing the Passer von Johnny Hodges, wo er McCarthy einfach nur schubst. Es war wirklich nicht mehr als Schubsen. Absolut lächerlich. Also die Schiedsrichter waren in der Tat die schlechteste Unit auf dem Feld, möchte ich sagen. Und was ich halt spannend fand, ganz kurz noch zu dem Blitzen, sie haben halt wirklich sich die Seele aus dem Leib mit, aber vor allem auch relativ viele Run-Blitzes eingebaut und damit das Run-Game von Michigan total kalt gestellt. Nach diesem ersten langen Lauf hat Donovan Edwards, der ja vorher alles im Grund und Boden gelaufen ist, seitdem Corum weg war, hatte keine 3 Yards mehr pro Lauf gemacht. Das ist schon beeindruckend gewesen, wie sehr sie da einfach auf diese Blitzes gesetzt haben, ihrer Linebacker, und wie gut die getimed waren. Das fand ich, ist ein großer Unterschied gewesen. Bei Michigan hat es ja auch irgendwann versucht, weil die ja auch merkten, sie kommen nicht ran. Haben sie immer wieder Blitzes gemacht und die mussten immer direkt vor der Line, mussten immer abstoppen, weil sie irgendwie den Count nicht richtig erahnt haben. Und bei TCU hatte das wirklich, wirklich Hand und Fuß. Und auf der anderen Seite vielleicht auch nochmal ein Shoutout an die O-Line, denn auch auf der Seite hatte man ja gedacht, Michigan mit diesem, zwar jetzt nicht mehr Hutchinson und Ojabo, aber eben einem sehr variablen Pass-Rush, die werden richtig Probleme kriegen. Und die O-Line hat halt wirklich gut gehalten und die O-Line hat halt auch eben gute Lücken frei geblockt, weil TCU hat das in der Offense ja nicht unbedingt das Passing gewonnen. Da waren zwar zwei spektakuläre Plays auch Quentin Johnston dabei, aber eigentlich war es das Run-Game. Mit Kendry Miller, als er sich verletzt hat, dem Mercado und Max Duggan als Quarterback eben mit Zone-Read-Runs, damit haben sie die irgendwie klein gekriegt. Und die Mitte war immer offen. Ich hatte das in der Halbzeit schon getweetet. Die Mitte ist offen, weil Michigan wollte das Pass-Game stoppen, wollte die 4 Receiver stoppen, haben alles nach außen gezogen, insbesondere oder inklusive der Safeties. Und es war schon mehrfach vorher so, dass die Runs halt gerade so von dem einen Linebacker noch irgendwie am Shoestring gestoppt worden sind. Da habe ich gedacht, es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis die längeren Würfe kommen. Die kamen dann auch. Harbor, und das ist halt die Frage, für Michigan, finde ich, ist das eine oberbittere Niederlage, weil das ist das eine Jahr gewesen, wo sie im Halbfinale Favorit sind, das wird ihnen nicht dauernd passieren und wo sie einen relativ, zumindest relativ klaren Path gegen einen auf dem Papier und wenn man alle Spieler vergleicht, untalentierteren Team gegenüberstehen, dass sie sozusagen, das ist der klarste Path ins Championship Game gewesen, denke ich, für Michigan.
Am Ende wird TCU Meister.
Ist ja alles nicht unmöglich. Wir hatten so eine Cinderella-Story lange nicht mehr. Nur die Chance war ja einfach da. Und wenn du das Spiel, ich glaube, Michigan hat irgendwann so ein bisschen das, was sie bei gegen Ohio State im Rückstand noch gut gemacht haben, dass sie im Stiefel treu geblieben sind, das haben sie da nicht mehr gemacht. Und sind so ein bisschen auch in so einen Panik-Mode verfallen. Der hat ja auch geklappt, weil McCarthy hat ja gerade mit dem Downfield-Passing auch ein gutes Spiel gemacht. Die Frage ist so ein bisschen, wo ist das Ceiling von Michigan in der Form, wie Michigan spielt? Es ist ja eben nicht Ohio State. Und bei Harbor vielleicht hat das ihn doch mal auch veranlasst, über die NFL nachzudenken. Ich glaube, das ist aber grundsätzlich der Fall gewesen. Wir hatten ja dasselbe Spielchen schon nach der letzten Saison. Geht er in die NFL? Welches Team? Wer ist interessiert? Das kommt nicht aus dem Nichts. Da bin ich relativ sicher. Das ist halt schon auch so, dass er da durchaus zumindest drüber nachdenkt. Vielleicht braucht er das richtige Surrounding, den richtigen Vertrag, die richtigen Freiheiten, wie auch immer. Aber könnte ich mir schon vorstellen, dass es dieses Jahr passiert. Und wenn nicht, hat er einfach eine sehr, sehr gute Fallback-Option, weil er wird bei Michigan ganz sicherlich noch ewig bleiben können, wenn er will.
Gut, Also, so viel zum ersten Halbfinale. Da haben wir das erste Halbfinale verdaut, geht's ins zweite. Georgia gegen Ohio State. Ohio State mit dem klar besseren Start, 21-7, Anfang zweites geführt. Die Bulldogs kommen wieder ran, gehen in Führung 24-21, zwei Minuten vor Ende der Halbzeit. Dann kommt Ohio State nochmal über den Platz und geht mit Halbzeitführung 28-24 in die Pause, baut diese Führung auf 38-24, Ende drittes aus und dann kommt die Aufholjagd von Georgia, 38-27, 38-35, Ohio State kann nochmal auf 41-35 erweitern, aber dann eine Minute vor Schluss Stenson Bennett auf Donnell Mitchell für das 42-41 und Ohio State hat mit auslaufender Uhr noch die Chance, das Siegfield-Goal aus 50 Yards zu schießen, allerdings geht der Kick doch ziemlich weit daneben und so überlebt Georgia dieses Halbfinale, Christian, ja. Und die Dynastie lebt weiter, aber das war sehr close.
Krasses Footballspiel.
Fast noch krasser als das erste, ne?
Ja, ein Stück weit sogar, weil gefühlt war die Qualität in dem Spiel vielleicht sogar noch einen Tacken höher. Ich glaube, dass da auch das eine Partie sein wird, wo wir in 3-4 Jahren zurückschauen werden und sagen, meine Güte, war da viel NFL-Talent auf dem Platz. Also, das beide Teams natürlich auch im Recruiting immer ganz weit vorne sind, wissen wir. Und dass da unglaublich viel, ja, viel auf dem Platz ist. Ich werde das, wie Jan eben machen, werde jetzt nicht auf alles eingehen, weil dann ist es, das ist zu lang und wird dann zu viel. Ohio State ist rausgekommen, wirklich mit, nicht nur mit einer Mentalität, sondern auch mit einem klaren Willen zu attackieren. Man hat Stroud unglaublich vertraut. Ja, das war für mich das Beste mit, was ich dieses Jahr gesehen habe von CJ Stroud, bei dem ich
stand. Der kann heute sich immer bewegen, haben wir gelernt.
Bitte?
Der kann sich bewegen, haben wir jetzt gelernt.
Er kann sich bewegen. Und auch wenn du natürlich, auch wenn die Buckeyes mit anderen Quarterbacks schon einen Quarterback deutlich lauflastiger eingesetzt haben. Aber er kann das auch, dass er grundsätzlich einen guten Arm hat und auch das Quarterback-Spiel versteht. Das hat man jetzt in der Partie deutlich gesehen. Ich glaube, einer der Schlüsselmomente ist einfach, dass Marvin Harrison dann im dritten Viertel für einen Hit, der vermutlich kein Targeting ist, der Regel nach, aber für mich halt immer ein 15er ist, weil der kommt halt spät und schlägt halt trotzdem in der Head- und Neck-Area ein und für mich immer eine Flagge ist, dann halt raus ist. Das ist, glaube ich, schon ein entscheidender Moment, in dieser offensivlastigen Partie geprägt. Klar, du kannst sagen, du kannst es immer noch mit dem Kick gewinnen. Aber auch das war jetzt keine einfache Geschichte. Respekt an Georgia, so zurückzukommen. Das Imperium hat er im wahrsten Sinne des Wortes zurückgeschlagen. Aber das war eine absolut monströse Footballpartie.
Sal, wie hast du dieses Spiel gesehen? Für dich noch besser, auch wie für Christian noch besser als das erste?
I mean, if cross, you know, like how they say, oh man, that boy is bad. Bad means good. So if cross means good in German, then yeah, then no. The interesting thing was, as soon as the game started, and of course we want some kind of dynasty. We thought Georgia would win it. They're destined to win it. But the interesting thing was, as soon as the game started, I said, holy shit, I forgot to factor in Marvin Harrison Jr. I just saw. Okay, Ohio State's going to kill enough. Of course, they were up 21-7. Even when he fumbled, the ball went out of bounds. I mean, that's that second touchdown, I think it was the second touchdown, they go up 14-7. But then I was like, oh my God, Ohio State, as you said, the talent on the field was unbelievable. Okay, we're not at Florida State wide right yet, but that's the problem of scoring touchdowns all the time. The kickers don't get practice kicking field goals, especially in pressure moments. It does suck. It's kind of similar to losing the World Cup on penalties, but that does suck. Mm-hmm. That it went wide right. It would have been appropriate, especially at the stroke of midnight, as they said that right as the ball dropped. Listening to the Bill Simmons Monday podcast, that Cousin Sal had to go between the football game and watching the game-winning or the missed field goal the game-winning moment versus the ball drop in Times Square. So it would have been quite appropriate that the game would have ended with a win for Ohio State there. So no, I really do think that this was similar to the other game, back and forth, entertaining. This is what you want on New Year's. I remember the first time the games were on New Year's, and they had, you know, Jimmy Kimmel doing an ad and saying, hey, said, you know, celebrate New Year's with us. And people said, oh, this is going to be a ratings disaster. And I think it kind of was. People weren't used to it. But I was happy sitting on the couch enjoying two entertaining games. And the way this one ended, definitely, it is cross on that someone had to lose in such a way. But it definitely was a competitive game, lots of talent. And, yeah, unlike the, you know, going back to the targeting part, I don't think that was targeting because the guy hit, as we all discussed anyway, offline, he hit him in the front. Yes, it was a mean hit, but that's football sometimes. But he wasn't defenseless, unless you want to say that he was looking, catching the ball, but that's what they're able to do. You're supposed to separate the ball from the body, but it wasn't from behind. It wasn't on his head. He just smacked him, or it was a really tough collision. But this is what we wanted. And, you know, I don't know when you're going to do the predictions and how long it's going to be, but unfortunately, my battery is running low, and I apologize for that. But my prediction for the game, Ohio State-TCU, you know, we don't know.
Georgia-TCU.
Sorry, Georgia-TCU. I mean, you know, you have one hand, you have, like I said, a dynasty situation, Stetson Bennett. And, you know, you talked about, I mean, actually that, I'm sure we'll talk about it later, or you'll talk about it later with the Cotton Bowl. To come back 16 points in 4 minutes. But Georgia, similar kind of comeback. This is a team that's been there. They played these games throughout the program. I was thinking about how do programs get in these situations? And, you know, if you're a USC and you're playing in the Cotton Bowl every 3 years, then every recruiting cycle, someone gets a chance to experience a tough game like that. So if you're Georgia, if you're Alabama, you're going to play these games on a regular basis and you get used to that. And that's exactly what Georgia has done. That's what Clemson before, you know, when they were rivalry to Alabama. And, of course, what Alabama does. These programs are in these games. So it's not a surprise that Georgia was not out. There was no way they were going to come out. And for them to take the lead. And like I said, you can only blame the kicker because you can blame the team. Not the kicker, because he doesn't have many opportunities to kick field goals. So that was the only difference in the game. And for prediction for the final, I would say I want an entertaining game just like that. You know, make it worth for me to stay up until 4 o'clock in the morning, Germany time. And yeah, I want to see destiny, but do I want to see a Big 12 -2 team win? I don't know. As you said, everyone expected Texas or Oklahoma to be the first ones to win a CFP game. But it would be a good story, and I think we would celebrate the underdog, and which will usher in this new era of a 12-team playoff.
4 Uhr morgens schaffst du vielleicht gerade so die Halbzeit, glaube ich. Aber gut.
Jan, you're right. Da ja.
Jan, Marvin Harrison Jr., ich glaube, es war das erste Mal, dass ich, glaube ich, bei einem Footballspiel wirklich so vom Bildschirm gesessen habe und geschrien habe, halt diesen Ball fest, kurz vorm Fumble, der kam mit Ansage. Aber ansonsten, ja, war schon fantastisch, was er gemacht hat, bis er dann raus war.
Ja, absolut. Das war das, was er letztlich seit dem letzten Rose Bowl angedeutet hat, im Spiel nochmal wieder gezeigt hat, aber hier war es wirklich ein Volldisplay, wenn man so will. Und das war ziemlich großartig. Ich hatte im Preview schon geschrieben, auch wenn man Georgia attackiert, dann am besten über die Sidelines, über die Receiver, über Harrison und Ibuka, weil eben der Pass-Rush der Bulldogs, gerade der Outside-Pass-Rush, ist nicht so gut. Da fehlt der beste Mann Nolan Smith. Da ist auch sonst nicht so viel Qualität vorhanden. Das Problem hatten sie ein paar Mal in den letzten Jahren, nicht im letzten Jahr wohlgemerkt. Und weil die Cornerbacks da anfällig sind. Und weil man eben mit Harrison einfach ein großer Receiver mit dem Catch-Radius, mit den Contested-Catch-Skills, der auch noch so gute Routen laufen kann, das ist halt einfach ein absolutes Mismatch, egal wie du es machst. Und das hat er gezeigt, gerade am Anfang war der überhaupt nicht zu stoppen. Und dadurch, dass Stroud einfach ein so gutes Spiel gemacht hat, war für mich der beste Mann auf dem Platz. Selbst auch besser als Marvin Harrison. Das war absolut genial, wie er gespielt hat, weil wir das ja auch nicht gewohnt waren. Wir haben gedacht, Stroud ist ein Pocket-Passer, der, wenn er Zeit hat, wenn er in der Pocket steht, dann seziert er Defenses. Aber nicht, dass der Plays, dass der zweite Touchdown-Pass auf Harrison, das war so ein Caleb Williams-Play im Grunde genommen, wie er sich da rauswindet und so, das ist ja genau das, was man von ihm nicht so kannte, Verhalten unter Druck, kreieren auf eigene Faust und so weiter, das war einfach sensationell, eben genauso, dass er irgendwann gemerkt hat, in der zweiten Halbzeit als Georgia das übliche Spiel von Saban und Smart, wenn die ganze Defense nicht läuft, dann blitzen wir halt uns die Seele aus dem Leib und spielen hinten Man oder Cover One. Sie haben dann am Ende auch Cover-Two-Man gespielt, einfach wegen den Receivern. Das heißt, noch mehr Spieler hinten, also zwei Spieler hinten mit dem Blick zu ihm, der Rest mit dem Rücken zu ihm, der Rest und ein paar Blitzen, kann ich wunderbar laufen. Bei dem Harrison-Play, also für mich auch der entscheidende Moment. Harrison geht raus und Ohio States Offense läuft ja weiter, sie produziert ja weiter, eben nicht mehr ganz so viel, nicht mehr ganz so gut. Trotzdem bin ich absolut der Meinung, dass es ein fantastisches Play von Javon Bullard war und kein Foul. Entweder musst du sagen, okay, der Receiver darf auf jeden Fall den Ball catchen, man darf ihn dabei nicht stören, aber du musst ihn separaten können. Ich fand nicht, dass das zu spät war. Ich finde das nicht, das war überhaupt kein Late Hit, sondern der Ball kommt an und Bullard schlägt ein. Bullard kommt von wo ganz anders. Ich habe mir das nochmal angeguckt. Der legt in ziemliche Range zurück, um da anzukommen. Und das war ja auch so ein Play, das war dritter, also Third Down und irgendwie 7 oder 8. Stroud gerät sofort unter Druck, weil sie halt, wie gesagt, viel geblitzt haben und der wirft dann so einen Prayer. Ich dachte erst, der wirft ihn weg, aber der kommt ja am Ende der Endzone runter. Und war einfach ein unglückliches Play, meiner Meinung nach, dass sich Harrison dabei verletzt hat, weil ich finde, dass Bullard da durchaus genauso reingehen muss sogar, weil sonst gibt er den Touchdown ab. Und ich bin froh, dass die Refs das, oder das beim Review, dass sie es ähnlich gesehen haben. Und ich weiß nicht mehr, wer zugeschaltet war, der hat es ja auch so gesehen, aber das fand ich, das ist für mich kein Foul gewesen. War natürlich wirklich, wirklich bitter für Ohio State, dass sie das letztlich dadurch verloren haben, denn eigentlich war Ohio State das bessere Team. Ohio State musste das Spiel eigentlich gewinnen. Also einmal wegen der Harrison-Verletzung bitter, aber auch sonst, sie hatten genug Chancen und Georgia hat ja auch ein paar Mal wirklich viel Glück gehabt. Dieser Fourth Down auf Bowers, der dann gerade noch gut war. Das Timeout direkt vor dem Punt-Fake. Jetzt hat man zwar gesehen, okay, bei dem Punt-Fake waren 12 Leute auf dem Platz bei Ohio State, aber anyway. Und auch ganz am Ende, ne, das ist natürlich auch sehr bitter gewesen für Ohio State. Die kommen durch diesen langen Lauf von Stroud an die 31, und ich dachte, und haben noch irgendwie 25 Sekunden und ich dachte, naja, okay, das war's. Da wird man jetzt schon einmal noch 10 Yards machen in den 3 Versuchen, die man noch hat. Und dann laufen sie einmal für negative Yards und zweimal geht der Pass incomplete. Einmal sehr gut verteidigt von Kelee Ringo, der vorher viel zugelassen hat oder einiges zugelassen hat. Das war natürlich dann, also da hat Georgia auch alles riskiert. Da haben sie wirklich gesagt, okay, wir müssen das jetzt irgendwie erzwingen, dass sie kein einziges Yard mehr machen. Und notfalls gehen wir damit unter. Sehr offenslastiges Spiel natürlich, hochdramatisch am Ende, nur im Grunde genommen, wie gesagt, wenn ich Buckeyes-Fan wäre, ich könnte 3 Nächte nicht schlafen nach dem Spiel, glaube ich. Also das hattest du im Griff, im Grunde genommen. Du hattest Georgia auch im Griff und dann verlierst du es eben, wie gesagt, Verletzung eines Keyplayers plus ein paar wirklich Close Calls oder Bounces und dann eben muss man natürlich auch Respekt zollen, dass Stetson Bennett nach einem wirklich schlechten dritten Viertel, wo er das Spiel eigentlich verliert, weil Ohio State kriegt das Run Game abgestellt, Georgia läuft auch nicht mehr so viel, was in der ersten Halbzeit auch sehr gut funktioniert hat, abgesehen von dem Turf Monster, was Kenny McIntosh da zu Fall gebracht hat. Das habe ich selten in der Form gesehen. Also wir kennen ja diese Daniel Jones Nummer, wo er ein bisschen außer Tritt gerät und immer mehr die Balance verliert, aber Kenny McIntosh hat sich gefühlt einfach gemault. Das fand ich doch einigermaßen witzig. Aber so ansonsten, sie haben das Laufspiel nicht mehr so effizient gekriegt. Ohio State hat da, glaube ich, auch ein paar Adjustments geleistet und einfach die Boxen ein bisschen dichter und auch die Liner dichter aneinander rangezogen. Und dadurch lag es an Bennett und der hat halt nicht die Leistung gebracht. Vielleicht sogar eine der schlechteren Leistungen, gerade das so zweite und insbesondere drittes Viertel dieser Saison, der letzten Spiele. Und dass er dann am Ende so zurückkommt und erst den langen Pass, der war natürlich recht einfach, wo er da der Arian Smith den Safety verbrät und einfach völlig frei steht. Aber danach auch dieser Drive, wo er wirklich mehrere Pässe in engste Fenster über die Mitte presst. Respekt, absolut. Das Einzige, was ich da dachte, ich weiß nicht, ob es euch auch so ging, diese Teams, Ohio State sicherlich auch, oder wir hatten das auch bei Michigan ein bisschen, Georgia, die sind einfach nicht gewohnt, enge Spiele zu haben. Und warum geht man so fahrlässig mit der Uhr um? Weil im Grunde genommen, das, was du ja machen willst, ist bei so einem Spiel in Führung zu gehen, möglichst mit dem Gong. Und Georgia macht diesen langen Pass auf Kyaris Jackson über die Mitte, wirklich ein super Pass. Der geht an die 15-Yard-Linie. Ich habe es mir extra nochmal angeguckt. 1:42 auf der Uhr. Die Uhr läuft natürlich dann erst weiter, wenn der Ball gespottet ist, weil First Down. Und sie lassen sie 12 Sekunden runterlaufen. Und dann kommt schon das nächste Play, anstatt zu sagen, hey, Moment, wir sind an der 15-Yard-Linie. Wir werden im Idealfall einen Touchdown machen und einen Punkt in Führung liegen. Wir können ja nicht so in Führung gehen, wir können nicht 9 Punkte machen. Wir können nicht so in Führung gehen, dass wir in Field Goal vorn sind. Das heißt, die gewinnen auf jeden Fall mit einem Field Goal. Wir müssen den Touchdown natürlich machen, aber wir müssen die Zeit runternehmen. Wir müssen unsere letzten 4 Versuche notfalls, müssen wir halt haben, kurz vor Schluss. Und das machen solche Teams dann nicht. Dann wollen sie irgendwie die Defense weiter unter Druck setzen, kann ich ja auch nachvollziehen, aber dann bleibt halt so viel Zeit auf der Uhr, dass im Grunde genommen Ohio State das Spiel auch da wieder noch gewinnen muss wahrscheinlich. Da hätte irgendwer mal eingreifen müssen und sagen müssen, hier, warte, mach mal langsam. Nimm Zeit von der Uhr. Lass den noch 20 Sekunden höchstens. Nicht noch fast eine Minute.
Geh ich mit. Christian, es gibt einen großen Markt für Clock Manager im Football.
Ja, und folgt mir auf Twitter, schickt mir eine Direktnachricht. Ich habe schon viel schlechtes Clock Management gesehen, einiges zusammen mit dem uns allen wohlbekannten Nicolas Martin. Mhm. Das Spiel des Halbfinales beweist ja, dass es nicht nur in Hessen so ist.
Aber das ist was ich nicht verstehe, weil wirklich die bereiten sich mit Wahrscheinlichkeiten auf Plays und Defense-Schemes und so weiter vor und dann sowas Plumpes wie, wart doch 10 Sekunden zu snappen, was nun wirklich keine größere Kunst ist, ja, sondern einfach die 10 Sekunden sind dann weg. Das kriegen sie nicht hin.
Und du hast das gefühlt fast jedes Wochenende in NFL und College. Also auch.
Gibt's mindestens einen, genau, der sich da grandios blamiert.
Ja, also auch das, was die Panthers gegen Tampa Bay stellenweise gemacht haben. Aber gut. Jake Kamada vor MVP.
Aber hier ist es doch wirklich, also hier finde ich die Situation auch nochmal anders als bei den meisten NFL-Spielen, weil du hast einen krassen Shootout und du siehst deine eigene Defense. Klar, sie gehen davon aus, die Defense ist eigentlich die beste des Landes, aber man sieht doch, sie kriegt diese Offense nicht gestoppt, sie kriegt das Passspiel nicht gestoppt. Ohio State hat ja gar nicht groß versucht zu laufen, außer die paar Stroud ran.
Sie hat schon 41 Punkte geblutet, ja.
Du hast schon 41 Punkte geblutet und hättest auch noch mehr bluten können. Und Stroud spielt wirklich absolut grandios. Da gucke ich doch, dass ich dem so wenig Sekunden, ich muss natürlich den Touchdown machen, das ist ja völlig klar. Ich kann jetzt nicht irgendwie die Uhr runterlaufen lassen im Sinne von, ich laufe jetzt einfach ein paar Mal. Kannst natürlich einen Lauf einstreuen, aber du musst doch zwar deinen Gameplan umsetzen in der Red Zone, aber du musst doch zwischen den Plays, musst du doch echt dir viel Zeit lassen. Genau das Gegenteil von dem, im Grunde genommen hat Michigan das mit 2 Scores Rückstand besser hingekriegt, das, was Georgia hier hätte machen müssen, nämlich indem sie da jedes Mal 20 Sekunden zwischen den Plays. Junge, mach das Play, weil dann hast du dann, das, am Ende ist das ein First Down mehr, was du zulassen kannst vom Gegner, wenn du den Ball wieder kriegen musst.
Wobei mein persönlicher Favorit in solchen Situationen ist dann 25 Sekunden runterlaufen lassen und dann das Timeout.
Und dann das Timeout nehmen, ja, auch richtig geil immer, ja. Wenn man merkt irgendwie, ah nee, wir kriegen es doch nicht, ach, jetzt lass doch das Timeout nehmen.
Ich hasse es. Ich hasse es, also wirklich. Ihr wisst ja, dass ich besonders aggressiv darauf reagiere, sich dann für den 4. und 1 hinzustellen, irgendwie an der 40 und weiß, unser Kicker, der ist nicht auf 55 Yards mehr, ist er nicht gut. Man stellt sich hin, dann zuckst du halt rum und dann verbrennst du noch eine Auszeit, weil du den Panther auch nicht mehr. Also wenn du dann nimmst zumindest die 5 Yards Delay of Game, aber verbrenn dann dafür nicht eine verdammte Auszeit.
Sehr guter Punkt übrigens. Das ist auch etwas, was ich grundsätzlich nicht verstehe. In bestimmten Situationen, auch wenn du ein 3rd and 14 hast oder so, dann nimm doch nicht die Auszeit. Dann nimm halt die blöde Strafe, lauf einmal und kick den Ball weg. Es sei denn, es ist jetzt am Ende des Spiels. Aber Auszeiten können so wichtig sein.
Eben.
Auszeiten sind halt so relevant. Und da machst du da die Auszeit und danach callst du den Screen oder so. Da denkst du, da würde ich echt schreien in die Kreissäge laufen.
Dafür habt ihr jetzt 45 Sekunden an der Seitenlinie gebraucht oder eine Minute? Okay.
Und wir haben halt eine Auszeit weniger, die uns nachher vielleicht nicht nochmal den Ball verschafft. Also, nee.
Was immer noch besser ist. Und dann oder Auszeit und dann rauskommen, 12 Mann auf dem Feld, Fehlstart oder sonst was.
Oder natürlich der Klassiker, den wir dieses Jahr auch schon im College hatten, Auszeit, rauskommen, dann eine Delay of Game kassieren. Wo du denkst, okay, ja, jetzt können wir auch das Spiel einfach forfeit und gib's dem anderen.
Es ist los. Meckern auf hohem Niveau, aber irgendwie, es regt einen dann doch so immer wieder auf, ne?
Ja, wobei das, ja, aber das sind vermeidbare Sachen.
Ja.
Das sind ja wirklich, das ist ja, da geht es ja auch nicht um so ganz spezielles Clock-Management. Da kann man ja auch mal sagen, okay, das sind, gibt ja Momente, die sind wirklich, wirklich sehr spezifisch und da hätte man das jetzt vielleicht ein bisschen anders machen können, um hier oder da noch 10 Sekunden zu sparen. Aber das ist so einfach.
Ja, jetzt haben wir ein Finale. Georgia gegen TCU. Georgia ist bei den Wettanbietern ziemlich deutlicher Favorit und zwar mit 12,5. Aber es ist TCU auf der anderen Seite und Jan, man möchte fast sagen, Herz kann jeden Spread irgendwie ausgleichen.
Ich nehme die Punkte auf jeden Fall. Würde ich definitiv machen. Ich würde zwar immer noch davon ausgehen, dass Georgia es gewinnt, ich kann jetzt nicht nochmal besonders euphorisiert, obwohl ich es letzte Woche auch noch nicht getan habe, gegen TCU setzen. Das ist schon eine besondere Geschichte. Also das jetzt auch in dem Spiel nochmal hinzukriegen, hat die Saison so groß gemacht wie wenige andere Saisons in den letzten Jahren von irgendwelchen Außenseitern. Das ist die eine große Cinderella-Story, auch nochmal größer als Cincinnati. Und ja, Respekt, ich hoffe,
und
dass,
größer als der Fiesta Bowl mit Boise State und Oklahoma und so weiter, ne? Also.
Naja, gut, das war halt kein Championship Game. Das ist der Boise State Fiesta Bowl ist sowas wie jetzt Tulane, der Cotton Bowl. Das ist vergleichbar. Aber eben auf der Ebene, das ist schon, ne, sonst könnte man ja auch das TCU, das ungeschlagene TCU damals nehmen. Das ist ja auch möglich. Was war das? Wisconsin Rose Bowl geschlagen. Das gab ja große Außenseiter-Teams. Die Boise State-Teams gab es ja einige, die wirklich richtig, richtig gut waren. Aber das hier ist eben auf der allerhöchsten Ebene um die National Championship fantastisch. Aber wird natürlich schwierig, wobei letztlich haben ja Michigan ist sicherlich nicht ganz so variabel aufgestellt in der Offense, wie das Georgia ist, aber sonst haben die ja relativ viele Ähnlichkeiten und von daher gehe ich schon davon aus, dass TCU das auch im Prinzip ähnlich angehen wird. Sie haben wieder eine Mauler-O-Line gegen sich und müssen wieder versuchen, mit ihrer quicken Defense reinzuschießen, es zu riskieren, werden das abgeben müssen. Oder werden das zumindest einkalkulieren müssen und müssen in ihrer eigenen Offense halt gucken, diese Top-Defense vor Probleme zu stellen. Und ich habe mir nochmal die Statistiken von Michigan angeguckt in der Run-Defense. Die waren halt absolut super. Die sind von Georgia noch ein bisschen besser, aber nicht viel. Michigan hat auch nur 2,9 Yards pro Rush abgegeben, hat irgendwas unter 90 Yards pro Spiel, hat kein Team besonders gut laufen lassen und kommt TCU und läuft in die Hütte ein. Ich glaube nicht, dass das gegen Georgia passieren wird. Sie werden wieder versuchen, auch eben außen die Receiver einzubinden, Quentin Johnson irgendwie Plays zu geben. Aber das ist einfach ein gefährliches Team. Und dann hast du als X-Factor eben noch das Run-Game von Max Duggan und die Zone-Reads. Mit denen Michigan, haben sie selber danach gesagt, in Interviews einige Defender überhaupt nicht klargekommen sind.
So oder so.
Muss gut werden. Wäre jetzt schade, wenn die Saison jetzt mit einem Blowout endet. Glaube ich aber auch nicht dran. Ich glaube, dass TCU das in irgendeiner Form eng halten kann.
Aber TCU, Christian, wird mit offenem Visier spielen.
Ja, ich hoffe, ich bin da voll gefühlsmäßig und Jan, ich glaube, ich da sehr beieinander. Ich würde es den Frogs auch gönnen. Also es ist jetzt schon, egal was da passiert, eine besondere Saison, das soll denen keiner madig machen. Ich glaube auch, dass der Coaching Advantage definitiv bei TCU ist. Das glaube ich auch. Ich bin gespannt. Ich hoffe wirklich, dass es kein 49-17 oder sowas in der Art wird. Das glaube ich in der Form auch nicht. Georgia ist der Favorit. Aber also TCU hat halt schon auch bewiesen, dass es unterschiedlich gerade in der Offense den Ball bewegen kann und gewinnen kann. Mein Vorschlag wäre tatsächlich im Pregame den Kollegen Carter irgendwo in den Keller zu sperren, gar nicht auf den Platz zu lassen. Vielleicht findet man noch einen oder anderen TCU-Defender, Georgia-Defender, den man vielleicht, weiß ich nicht, ein paar Sehenswürdigkeiten der Stadt zeigt und dann nicht mehr ins Stadion lässt. Also das wird schon ein Problem, wenn die TCU O-Line, und Jan hat das vollkommen richtig gesagt, die haben richtig geballt gegen Michigan. Die Max Duggan und sein Receiver-Spot braucht eine tolle Leistung, das Rushing-Game von der O-Line. Special Teams, auch da haben die Horned Frogs jetzt erstmal ziemlich stabil gewirkt. Trotzdem tue ich mich schwer, gegen die Bulldogs zu setzen, vermutlich auch mit zwei Touchdowns. Aber ich wünsche mir, dass es anders kommt. Und TCU hat Resilienz. Das, glaube ich, kann man unbestritten nach dieser Saison sagen.
Ja, also es gibt wahrscheinlich nur noch wenige Fans, die das zitterfrei miterleben können, ja. Aber also enges Spiel oder selbst ein Rückstand sollte TCU nicht schocken. Also von daher hoffen wir auf ein spannendes Spiel in der Nacht von in der Nacht von Montag auf Dienstag. 1:30 Uhr europäischer Zeit ist Kickoff angesetzt. Erfahrungsgemäß geht selten vor 2 los und es zieht sich ewig. Also vor 6 vielleicht nichts vornehmen. Also 12,5 der Spread und 62,5 das Over-Under.
Da sind sie nach den Spielen schon ein bisschen hochgegangen, ne?
Na ja.
Nach den Halbfinals. Ja. Ich meine, davon, dass wir 4 Teams über 40 Punkte haben, haben die wenigsten mitgerechnet, sagen wir es mal so.
Nö, also alles gut. Aber man merkt auch an der, also Georgia TCU, also die Preise, wer noch hin will, es gibt Tickets ab $400. Das ist fürs National Championship Game echt geschenkt. Ja? Also normalerweise geht 700, 800 los. Aber ist halt auch, also ist jetzt halt, es sind jetzt 2 Teams aus dem Osten, die ganz in den Westen müssen. Das ist vielleicht nicht die Reise für jedermann, aber ja.
SoFi Stadium LA. Und natürlich ein kleineres Team mit TCU, ne? Das, also
ja, natürlich, und TCU hat halt nicht Hunderttausende von Fans, genau, ja. Das ist ein bisschen Nische da in Dallas, Fort Worth für TCU, aber wenn sie es gewinnen sollten, dann ja. Ich meine, wir haben Tulane, die USC geschlagen haben, wieso nicht TCU Georgia, ne? Und bitte dann ähnlich spektakulär, ne? Also diese New Year's Six Bowls, die hatten es ja auch irgendwie in sich.
Wir können gerne noch über 2 reden oder so, wenn du
das willst. Irgendwann hätte ich schon gerne noch eine 5-stündige Analyse zur USC Defense von Jan.
Alter. Also.
Okay, du hast den Trigger getroffen. Oder nicht? Nee, aber schieß los.
Ja, also musst du kurz das Spiel vorstellen, weil wir wollen doch auch alle, die ganze Hörerschaft, die jetzt nicht über jeden New Year's Six Bowl informiert ist, mitnehmen.
Also wir fangen mit USC an, ne? Fangen wir an mit dem Cotton Bowl.
Ja, wir müssen ja nicht alles durchgehen, aber da können wir vielleicht nochmal kurz drüber reden.
Also, ein klassischer Low-Scorer. Allerdings einer, ja, also 46, 45. Der Endstand, USC erstmal 14-0 in Führung gegangen. Das kennen wir, glaube ich, alle noch aus dem Pac-12-Finale, dass USC zumindest punktetechnisch am Anfang losgelegt hatte. Tulane kommt wieder ran, USC setzt sich wieder ab, 28-14 zur Halbzeit. Dann kämpft sich Tulane wieder ran, 5 Punkte sind es nach dem dritten Quarter und dann denken man, alle Dämme reißen, weil USC dann doch 45-30, 4 Minuten vor Schluss führt. Und wie soll man sagen, ein Touchdown, ein Safety und ein Touchdown mit 9 Sekunden auf der Uhr später ist es ein 46-45. Dieser Safety halt wirklich relevant und die USC guckt nicht nur, was das Pac-12-Finale betrifft, doof aus der Wäsche, sondern was den Cotton Bowl betrifft, gleich nochmal.
Ja, und ganz im Ernst, also diese letzten beiden Spiele, ich meine, USC's Defense war die ganze Saison über nicht gut, aber diese letzten beiden Spiele waren wirklich ein Hohn. Also das ist
die letzten 6 Quarter eigentlich. Die ersten 2 Quarter gegen Utah die ersten anderthalb gegen Utah waren gut. Waren okay.
Ja, natürlich gibt es auch immer mal ein Quarter. Ich meine, hier war auch das erste Quarter, haben sie 0 Punkte zugelassen, aber die Leistung in diesen beiden Spielen war grotesk schlecht. Das glaube ich muss man.
Sie fressen
man,
also 90 Jahre, ne? Also dann im zweiten.
Ja, ja, und aber wirklich, das Tackling ist halt, wirklich, wirklich schlimm. Und ne, Michael Pratt, der Quarterback von Tulane, hatte am Anfang, zu Beginn des vierten Viertels, hatte er 3 Completions. Und sie war nicht aus dem Spiel raus. Die 3 Completions gingen, glaube ich, für 140 Yards oder so, aber hey, und der Rest, den hat Tyjae Spears, der Top-Running-Back von denen, besorgt, den sie überhaupt nicht stoppen konnten. Und wirklich, das Problem ist bei USC's Defense in diesen letzten 2 Spielen wirklich Tackling-Leistung. Und das ist nicht nur eine Scheme-Frage, sondern das ist dann irgendwann noch eine Einstellungsfrage. Und die Einstellung war halt nicht da. Weil es war wirklich, es wurde nicht getackelt. Das habe ich selten auf dem Niveau, und wir reden hier immer noch von einem New Year's Six Bowl, wir reden von einem der besten Teams des Landes, habe ich selten so erlebt.
Und, Big 12 Coach.
Ja, und er hat ja den Grinch, ne, der ehemalige Ohio State, die hat er ja mitgenommen. Also das, also für mich wirklich, keine Ahnung. Sowas habe ich selten gesehen. Und das war ja wirklich mit Ansage, dass dieses Comeback noch kam, weil eigentlich dachte man ja schon mehrfach, du hast ja gesagt, mehrfach dachte man, okay, dann setze ich eben die USC Offense, die natürlich auch, Caleb Williams hat wieder ein super Spiel gemacht, Brandon Rice, Sohn von Jerry, scheint der nächste Top-Receiver zu werden da. Die haben ja einfach gefühlt nach Belieben gescored, mit Ausnahme des Dings, wo sie dann am Ende, wo der Returner den Ball halt nicht fielen kann und sie deswegen an einer 1-Yard-Linie anfangen und dann eben den Safety kassieren. Aber ganz im Ernst, da muss es Konsequenzen haben. Ich meine ja nicht, dass man jetzt alle Coaches feuern muss, aber da muss sich Lincoln Riley halt auch mal fragen, was will ich mit dem Team? Ich muss eine Defense haben, eine Defense kann immer mal schlecht spielen, eine Defense kann immer mal 4 Yards abgeben oder 4 Punkte abgeben, aber sowas, was wie die letzten 2 Spiele an Tackling habe ich von einem guten FBS-Team, wüsste ich nicht, wenn ich das erlebt habe.
Vorhin, der Anspruch ist ja hoch. Der Anspruch ist ja nicht nur die Big 12, die Pac-12 zu gewinnen eigentlich, ne?
Ja, ja, aber unabhängig, auch wenn du ein Mittelklasse-Pac-12-Team bist, habe ich sowas noch nicht gesehen. Mhm. Also, das war wirklich, wirklich erschreckend. Und natürlich eine tolle Geschichte für Tulane. Nach 2-10, letzte Saison, jetzt 12-2, Respekt an Willie Fritz, an dieses Team, was ja wirklich auch sehr resilient war, was sich auch hier nicht von hohen Rückständen gegen einen gar nicht so dollen Favoriten, die Buchmacher hatten, glaube ich, schon so ein bisschen damit gerechnet, dass vielleicht die Motivation nicht so hoch sein würde oder dass Caleb Williams vielleicht nicht das ganze Spiel spielt oder noch angeschlagen ist. Der hat erneut ein überragendes Spiel gemacht, aber wenn du gar keine Defense hast, dann kriegst du halt, dann reicht halt am Ende der eine Drive, bei dem du halt schlecht startest, den Safety kassierst, natürlich Worst Case. Und dann verlierst du das.
Kansas State und USC geschlagen.
Ja. Werden irgendwo nahe der Top 10 am Ende landen und das auch zurecht.
Ja, definitiv. Christian, noch irgendwas zu sagen? Der Catch, wir müssen noch dazu sagen, der Touchdown, der es letztendlich war erst incomplete und dann per Review klar zum Touchdown. Also, ja.
Aber auch zurecht.
Also, warum war der incomplete? Also das hat der Ref gemacht, der hinter dem Spieler stand.
Der war sich aber der Sache sehr sicher von der Körpersprache her. Aber so ist das halt.
Das ist manchmal so. Das war ja auch dieser lustige Moment, als TCU gegen Michigan vorbei ist. Ich weiß, Nico hat den Moment genauso genossen. Dann geht Georgia gegen Ohio State los. We are the Pac-12 Referee Crew. Mhm. Dann wusste man, es wird auf jeden Fall unterhaltsam werden. Ja, aber die Refs waren in dem Spiel nicht so die Story. Nee, krasses Footballspiel, krasses Comeback. Fritz hat ja auch einige Angebote ausgeschlagen, sich zu verändern. Der hätte schon Möglichkeiten gehabt. Aber was für eine besondere Saison. Und von 2 und 9 waren sie, glaube ich, letztes Jahr, oder?
10, ja, 2 und 10.
2 und 10. Auf so einen Sieg. Krass. Also mit Sicherheit einer der, wenn man nur auf ein Jahr redet, vermutlich größten Turnarounds, an die ich mich erinnere, wenn ich der größte in den letzten 5 bis 10
Jahren. Bilanzmäßig haben sie das gesagt, haben sie am Ende gesagt, das ist der größte, den es je gab. Also von daher liegen wir wahrscheinlich richtig beide.
Und wahrscheinlich die beste Saison der Geschichte von Tulane, weil hatten die schon mal, also...
Naja, die hatten die ungeschlagene Saison mit Sean King Ende der 90er, aber da waren sie, doch, da haben sie auch einen Bowl gespielt, genau. Aber das war natürlich noch vor dem...
Also das Interessante, was mich halt gewundert hat, wir hatten jetzt auch eine Early Signing Day Ich würde sagen, eher gute News für Nebraska als schlechte News in weiten Teilen.
Rules.
Dass USC auch nicht so hart, also ich habe eigentlich gedacht, dass die Klasse eine Top 5 oder Top 7 Klasse wird, so ganz ist es jetzt nicht passiert. Mal gespannt, ob die dann mit den Ducks in der Hinsicht mithalten können, die da noch für einige Flips in den letzten Wochen gesorgt haben. Also ich nochmal, USC wird auch nächstes Jahr offensiv gut sein. So, die Frage ist defensiv.
Ich habe übrigens irgendwo gelesen, Christian, ich weiß nicht, ob es bei The Athletic war, dass USC eines der wenigen Teams ist, die keine NIL-Package-Deals sozusagen für die Spieler anbieten. Also die sagen, naja, ne, klar, müsst ihr halt machen, aber wir vermitteln sozusagen, wir haben das nicht quasi schon unimäßig organisiert und das scheint wohl ein kleines Problem zu sein.
Aber ist das nicht einfach dumm?
Ja, ja, gut, also, das ist eine andere Frage.
So rein formal ist das nicht einfach dumm? Also ich kann ja auch jeden Spieler, der sagt, pass auf, wenn ich 150.000 garantiert, es gibt im, wer einen Athletic-Account hat, gibt wohl auch gerade jetzt wieder eine Phase, wo ein günstiger dann kommt, gab es ein Recruiting Confidential rund um den All-Star Bowl, der jetzt gespielt worden ist, der jedes Jahr da gespielt wird. Und ich sag mal so, da haben schon sehr, sehr viele von den 5 oder 6 Befragten gesagt, das war schon siebenstellig. Und also, natürlich, was war dann dir besonders wichtig? Natürlich war dann der NIL-Deal an Nummer 3. Ich sage euch ganz ehrlich.
Nach Familie und Religion, ja.
Richtig. Eine Million in der Tasche ist eine Million in der Tasche. Und ich finde es ja auch vollkommen richtig. Aber da musst du halt mitziehen. Das ist, ich glaube nicht, dass du eine andere Chance hast. Und gerade bei Programmen, die es können. USC wird das ohne Zweifel können.
Ja, die werden sicherlich auch was vermitteln, aber die haben halt nicht diese sozusagen fixen Deals für Spieler. Und das ist vielleicht aktuell nachteilig. Ein anderes Team, was sich wohl sehr stark an die Regeln hält, was man liest, ist Ohio State. Also auch da muss man das beachten. Die sind nicht ganz so sozusagen nicht ganz so verstockt wie USC, aber auch da muss man natürlich beachten, ob sowas negativ ist oder ob sie sich einfach irgendwann öffnen müssen, weil die Welt halt eine andere geworden ist.
Wobei, weißt du, bei welchem Programm ich damit viel mehr gerechnet habe?
Na?
Clemson.
Ja gut, aber bei Clemson weißt du ja, die haben schon lange NIL.
Ja, klar. Aber
das Name, Image and Likeness.
Ja, mal gucken, ob die in den nächsten 5 Jahren ins Mittelmaß zurückfallen.
Es ist nicht so unwahrscheinlich.
Ja.
Oder ins obere, ins gute Mittelmaß oder so.
Ja.
Tja,
was soll man sagen? Eine Sache vielleicht noch, Nikola, ich fand es sehr, sehr lustig, weil Alabama gegen Kansas State war ja unmittelbar vor TCU und alle haben dann geschrieben, ja, es hätte doch Alabama sein müssen und TCU und whatever. Und dann liefert halt TCU diese Partie ab. Sport ist manchmal sehr, sehr lustig.
Ich fand den Einstieg ins neue Jahr perfekt. Iowa schlägt Kentucky, macht 3 Quarter lang keine Punkte und gewinnt das Ding 21-0 durch 2 Pick-Sixes. Kann ein Jahr mehr Iowa-like starten als das?
Ja, das war ja der Toilet Bowl. Da haben ja alle Offense-Spieler gefehlt auf beiden Seiten oder fast alle.
Als ob das bei Iowa einen Unterschied macht.
Naja, es hat offensichtlich insofern einen Unterschied gemacht, dass noch weniger Punkte der Offense gefallen sind als sonst. Aber sie haben halt 2 Defense-Touchdowns. Das hat ja das Team die ganze Saison übergetragen und es ist halt schade, dass so eine Defense dann verschwendet wird. Aber gut. Vielleicht noch, wo du es gerade angesprochen hast, Christian, nochmal ein Shoutout für Bryce Young und Will Anderson, dass sie halt in dem Spiel aufgelaufen sind. Das machen wenige und dass vor allem Bryce Young dann so abliefert gegen eine Top 20 Defense nach allen Metriken. Punkte, Yards, SP Plus, whatever. Eine deutlich bessere Defense als TCU das war über die Saison. Und die nehmen die komplett, Bryce Young pflückt die komplett auseinander. Das war natürlich, also dieser eine Touchdown auf Ja'Cory Brooks da hinten in der Endzone, wo er den über 2 Defender rüberlegt und der ploppt ihm genau in die Arme. Der war nicht so uneng gedeckt. Das war schon beeindruckend. Und natürlich, müssen wir nicht drüber reden, natürlich hat Alabama gegen das ein oder andere Playoff-Team durchaus auch eine Chance oder hätte eine Chance gehabt, das zu gewinnen auch mal. Das ist ja klar, aber die Saison hat es halt nicht ganz hergegeben.
Ich will übrigens Chaos, Jan. Das heißt, ich will einen Sieg von Houston und eine Niederlage von Chicago. Und dann bin ich gespannt, ob jemand King's Ransom für Young auf 1 tradet. Ich halte es für vorstellbar. Aber es ist krass, ich meine, Stroud hat auch eine super Partie gespielt, es ist noch viel zu früh und nein, ich habe noch keinen von denen intensiver gesehen. Stetson Bennett habe ich gesehen, den halte ich für draftable, aber das noch nebenher. Jetzt habe ich meinen Punkt verloren. Also Stroud hat ja auch megamäßig abgeliefert jetzt in diesem Halbfinale. Also, es bleibt spannend.
Es bleibt spannend. Das, was für Young spricht, ist sicherlich dieses unglaubliche Pocket-Verhalten, was sich das ganz gut auf die NFL transferieren lässt. Trotzdem wird man natürlich über seinen Frame sehr, sehr lange diskutieren. Aber da ist natürlich Stroud der klassischere Quarterback-Prospect. Aber das werden wir alles auch noch zu Genüge tun.
Also, wer sich fragt, was mit Frame gemeint ist, Bryce Young ist 1,82 groß und wiegt 85 Kilo.
Und das ist eher die positive Variante. Ich gehe davon aus, dass er eher wahrscheinlich eher so bei 1,78 bis 1,80, irgendwas bei 5,11 oder knapp drunter ist. Aber das schauen wir mal. Das wird sich dann zeigen. Er ist auf jeden Fall auch sehr schmal. Wir haben diese anderen kleinen Quarterbacks, waren alle ein bisschen brockiger. Auch Kyler Murray hat ein bisschen mehr Power. Bryce Young ist halt wirklich ziemlich dürr auch noch. Aber er hat immer mit diesem Körper gespielt. Gibt wenig Gründe. Und er hat eben auch in Offenses gespielt oder einen Stil gespielt, der sich auf die NFL, denke ich, ganz gut übertragen lässt. Von daher, er kann sich halt nicht größer machen. Und manche Typen können auch nicht komplett abbalken und einfach sagen, ich lege mal 15 Kilo Muskelmasse drauf. Das ist für nicht jeden Körper gemacht.
Nee, dafür wirkt er zu zierlich. Das ist wie das hier, der Eagles Receiver. Ne? Der ist ja auch so geblieben.
Wen meinst du jetzt? Du meinst Todd Pinkston jetzt oder wen?
Nein, den auch, den von Alabama, wo alle dachten so.
Ach so, Devonta, ne,
1,50, Smith, ja. 1,50 groß und 43 Kilo, wenn nass aus der Dusche.
Und Devonta Smith sieht ja immer noch so aus.
Eben, das meine ich ja, der sieht immer noch so aus. Der hat keine 15 Kilo Muskelmasse draufpacken können.
Nee, gibt's manchmal halt.
Bryce Young, 80 Touchdown-Pässe, 12 Interceptions in den 2 Jahren als Starter. Ist okay.
Kann man machen.
Gut, dann so. Soll es das im Grunde genommen gewesen sein. Den Rose Bowl hat Penn State gewonnen. Wollen wir nicht vergessen. Gegen Utah 35-21. Und ich glaube, das waren alle New Year's Sixer, ne?
Wir haben noch Tennessee gegen Clemson.
Achso, Tennessee Orange gegen Clemson, 31-14, der Orange Bowl. Ja, das
der orangene Orange Bowl, was nie jemand erwähnt hat.
Genau, gut. Dann also das Finale am Sonntag, am Montag immer noch, Montag auf Dienstag, 1:30 Uhr, SoFi Stadium, Inglewood, Kalifornien, zwischen Georgia und TCU gibt's, ich vermute mal, dann bei RAN zu sehen, bei The Zone müsste das auch laufen oder über den ESPN-Player, also die Möglichkeiten sind verschieden. Samstag, Sonntag NFL, Montag College Football, volles Programm. Nächste Woche wieder Sofa, Quarterbacks. Wir haben Herrn Petrino nicht erwähnt, aber den Popel der Football-Geschichte, den brauchen wir auch nicht zu erwähnen. Und danke Jan, danke Christian, danke an Zell, der sich verabschiedet hat mit leerer Batterie. Und ich sage bis nächste Woche. Ciao.
You did what you had to do and you won the game.
Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account @sportradio360 oder direkt an steilpass@sportradio360.de.
Great job, guys!
Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de.
One day at a time. Keep getting better as a football team and we'll see what happens.